Also meine Berufsbezeichnung ist heute, ich bin IT Senior Project Manager. Wow, hört sich super an. Gelernt habe ich Dreher. Nach meiner Weiterbildung zum Techniker und Meister kam ich über einen Umweg zu einer Firma Gillet nach Edekurve, die heißt heute Tenneco. Dort hatte ich die Möglichkeit, mein Schulenglisch etwas aufzupolieren. In der Schule habe ich eigentlich gern Englisch gemacht. Aber hier musste ich wieder Englisch lernen. Also ich habe dort gearbeitet, wir machten dort eine Umstellung auf SAP, fand ich sehr, sehr interessant. Der damalige Projektleiter hat mich gefragt, ob ich keine Interesse hätte, in das Team mitzumachen und er könnte sich das gut vorstellen. Also habe ich mich dort beworben, bei dem IT-Direktor im SAP Competence Center. Hört sich alles super groß an, das ist nichts anderes wie eine Abteilung, wo Software SAP also vermittelt wird. Also ich habe die Bewerbung geschrieben im September und ich hörte von dem überhaupt nichts mehr, von dem IT-Direktor. Also kurz vor Weihnachten, da habe ich gedacht, okay, kann man irgend so ein Gefühl, geh einfach mal hin, sagt dem IT-Direktor, frohe Weihnachten. Okay, ich bin hingegangen, normalerweise ist der IT-Direktor nie da, der ist immer auf der Welt unterwegs oder ist in Besprechungen. Ich ging da hin und habe einfach gesagt, hey, wollte er schöne Weihnachten wünschen und gute Rutsch. Dann sagt er, hey, du bist doch der, wo ich bei uns beworben habe. Du, ab 1.1. wird bei uns eine Stelle frei. Ich so, ein englischer Kollege hört auf. Ich so, okay, klingt immer sehr gut, ne? Also, wenn ich Interesse hätte, soll ich mich wieder melden. Ich ging zu meinem Vorgesetzten damaliger, habe ihm die Sachlage da geschildert, was da vorgefallen ist. Zufälligerweise hat er Bewerbung vor sich liegen von einem Zeitarbeiter, wo bei uns in die Abteilung wollte. Also das war insgesamt 3 Tage, bevor ich in Weihnachtsurlaub gegangen bin. Also schnell gesagt, da stimmte zu, mein Vorgesetzter. Der IT-Direktor erledigte Sache mit der Personalabteilung. Am nächsten Tag lernte ich schon mal neue Kollegen kennen, bekam einen Büroplatz zugewiesen und das innerhalb von 2 Tagen. Und das ist keine kleine Firma, normal dauert es Wochen. Am 3. Tag zog ich schon das neue Büro um und dann ging ich in Urlaub. Was natürlich kommen musste, ich wurde sofort eingesetzt, und zwar in England. Ich musste wieder Englisch sprechen. Also, wie gesagt, ich kam in ein paar Jahren in der Welt viel rum, machte erste kleine Projekte. Und da habe ich gefragt, wie sieht das aus, kann ich hier auch Projektleitung machen im Bereich SAP? Da war aber nichts frei. Also bewarb ich mich in Mannheim. Und siehe da, ich wurde genommen. Dort war ich in der kleinen Firma, am Anfang direkt unter dem Vorstand angesiedelt. Und nach 4 Jahren wechselte ich zu der heutigen Firma als IT-Senior-Projektmanager. Und heute, ich sehe das Schreiben, jedes Wort, alles, was ist, alles in Englisch. So, ich bin der Einzige bei uns in Weide Runde ohne Abitur und ohne Studium. Aber ich bilde Hochschulabsolventen aus, die wohl direkt von der Hochschule kommen, oder Leute, wo schon jahrelang im Beruf sind, aber in den Bereich Projektleitung kommen. Und ich mache sie fit für ihre Aufgabe. Also mein Bauchgefühl im Job war immer richtig, obwohl ich ein CDF-Mensch bin, das heißt Zahlen, Daten, Fakten. Also da bin ich wirklich einer. Bei menschlichen Gefühlen liege ich oft falsch. Jetzt ein Gruß an den Stefan, an den Übersetzer. Auf gut Pelzisch, ich bin Gefühlsgolo. Also Stefan, ich weiß nicht, wie du es übersetzen willst, aber okay. Und ich teile dies mehr oder weniger mit. Im Gegensatz dazu stimmte mein Gefühl beim Job immer. Was ich damals nicht wusste, als meine Türe aufgemacht wurde, dass jede Firma, in der ich vorher war, eine Schräglage erleiden wird. Die Firma Albert, heute KBA, wird zugemacht. Die Firma Tenneco entließ weltweit tausende Leute wegen Skandal um Katalysatoren. Mein Bereich wurde outgesourced. Die kleine Firma in Mannheim splittet sich, da die 4 Vorstände sich nicht mehr grün waren. Von den 150 Mitarbeitern sind, glaube ich, heute noch 40 da, soweit ich weiß. Also ich habe immer zum richtigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung getroffen. Heute weiß ich, dass nicht ich diese Entscheidung getroffen habe. Erst später merkte ich, dass dahinter ein Masterplan steckt. Und der ist richtig gut. Aber wer denkt sich so einen Plan aus? Wer weiß, was gut für mich ist? Okay, in der Gemeinde sagen alle Jesus. Aber wer ist da Jesus überhaupt? Ist er in meinem Leben überhaupt wichtig? Hat er wirklich gelebt oder ist es wahr, was Atheisten sagen? Nicht Gott hat die Menschen erschaffen, sondern die Menschen Gott. Gehen wir mal eine zentrale Frage nach. Wer ist überhaupt Jesus? Also Jesus ist Gottes Sohn, hat wirklich als Erdebewohner gelebt. Das ist ein Fakt, daran kann man einfach nicht rütteln. Er war ganz Mensch, er hat einen menschlichen Körper gehabt, er zeigte menschliche Bedürfnisse. Wir lesen zum Beispiel im Johannes 4, 6, er war müde. Da nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich also auf den Brunnen und es war um die sechste Stunde. Oder auch, er war hungrig, was wir in Matthäus 4, 2 lesen. Da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Er machte auch menschliche Erfahrungen. Er war in der Versuchung ausgesetzt bei Markus 1, 13. Und er war alle da in der Wüste 40 Tage und ward versucht von dem Satan und war bei den Tieren und die Engel dienten ihm. Er musste auch lernen, wie wir alle, im Lukas 2. Und Jesus nahm immer zu an Weisheit. Oder auch, er musste arbeiten. Er war der Sohn des Zimmermanns. Er macht eine Ausbildung als Zimmermann. Aber Jesus, was hat er selbst über sich eigentlich gesagt? Bei ihm war seine Lehre, war er immer der Mittelpunkt. Das sind vor allem die Ich-Aussagen im Johannes 6, 35. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wenn ihr euren Hunger stillen wollt, kommt zu mir. In jedem menschlichen Herzen ist ein Hunger. Die Menschen hungern nach Sicherheit, nach Liebe. Sie hungern nach Bedeutung oder Sinn. Außerdem sagt er auch, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in die Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Heute haben doch viele Leute Depressionen, Enttäuschungen, Verzweiflung und Dunkelheit. Er sagt aber auch, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Heute haben doch viele Leute Angst vor dem Tod. Sind wir ganz ehrlich. Wir sprechen doch kaum über das Thema. Auch in Krankenhäusern wird das Wort Tod oft vermieden. Lionel, du kannst es bestimmt bestätigen. Dort gibt es jetzt offenbar sogar korrekte Bezeichnung für den Tod. Ergebnis der Patientenversorgung negativ. Bloß um das Wort zu vermeiden. Die Mutter Teresa wurde mal gefragt, ob sie Angst hätte vor dem Tod. Ihre Antwort war, wie sollte ich? Sterben bedeutet, zu Gott nach Hause zu kommen. Ich hatte nie Angst davor. Nein, im Gegenteil, ich freue mich darauf. In der heutigen Zeit kommen viele Nichtgläubigen, das sind meiner nach verlorene Seele, Aussagen wie, er ist ein Betrüger, er ist ein Märchenonkel. Aber spätestens beim jüngsten Gericht müssen die Leute die Wahrheit anerkennen und sich bei ihm entschuldigen. Wir haben letzter Zeit Predigen gehört von Markus, ich weiß nicht, Simon da, nee, Stefan, der Übersetzer macht, oder auch Bernd von euren Predigern. Ich würde gerne zwei Aspekte rausziehen, und zwar die Prophetien und die Auferstehung. Weil viele sagen, ja, was da prophezeit wurde, kann ja gar nicht alles stimmen. Vielleicht war er ja nur so clever und hat es irgendwo gelesen. Also er war nicht so raffiniert, weil sogar der Ort seiner Geburt wurde prophezeit worden. Und nehmen wir an, er wäre äußerst raffiniert gewesen. Also da hat er keine Idee, als wie er geboren wurde, keine Vorlese. Und das Nächste ist, was ganz wichtig bei uns ist, die Auferstehung. Sein Sieg über den Tod. Die leibliche Auferstehung ist der Eckpfeiler vom Christentum. Er weckte Tote auf, Lazarus als Beispiel. Also ist er der Herr über Tod. Jetzt gehen wir mal hin und sagen, welche Belege gibt es denn eigentlich für die Auferstehung? A, ganz einfach, er war nicht mehr im Grab. Also der Ort vom Grab war bekannt. Und es wurden viele Theorien aufgestellt, warum er nicht mehr da drin liegt. Manche sagen, ja, er war vielleicht gar nicht tot, wie er am Kreuz gestorben ist, sondern er holte sich einfach im kühlen Grab. Aber Jesus wurde vor der Kreuzigung von den Römern ausgepeitscht. Und das haben die meisten Leute überhaupt gar nicht überlebt. Und dann wurde er gekreuzigt. Niemand überlebt eine Kreuzigung, niemand. Und anschließend wurde er in ein Grab gelegt, mit einem Verschlussstein, mit 1,5 Tonnen vorne dran. Also es geht überhaupt gar nicht, dass der hingeht und sagt, er war nicht tot zu dem Zeitpunkt. Eine zweite Theorie sagt, okay, der Leichnam hat gefehlt. Das heißt, dass die Jünger hätten vielleicht den Leichnam rausgeholt. Aber Wahrheit ist, das Grab war sehr, sehr gut bewacht von den Römern. Also er kann das gar nicht gemacht haben. Und dann ist die Theorie auch unwahrscheinlich, weil die Jünger waren zu dem Zeitpunkt tiefst enttäuscht und deprimiert. Aber es muss irgendwas Außergewöhnliches passiert sein, damit die Leute, wo sie bekannt haben, zum Leiden bereit waren. Manche wurden wegen ihrem Glauben gefoltert und verfolgt. Also es kann nicht passen. Ganz andere sagen, was richtig absurd ist, die Behörde hätten den Leichnam entfernen lassen. Warum hätten sie das denn tun? Als sich das Gerücht verbreitet, Jesus ist auferstanden, hätten sie keine Sache, ganze Geschichte Ende machen, hätten gesagt, du, habe ich den Leichnam von Jesus. Haben sie aber nicht gemacht. Und die vierte Theorie sagt noch, von Grabräuber, es sind Grabräuber gewesen, die haben Jesus mitgenommen. Aber das Interessante an der ganzen Sache ist, das einzig Wertvolle waren die Grabgewänder. Habt ihr schon mal erlebt, dass ein Dieb bei euch daheim einbricht, nimmt den Mülleimer voll Abfall mit und lässt das Bargeld in die Wertsache liegen? Nee. Als Petrus und Johannes hört, dass er auferstanden ist, rannten die ja dahin ins Grab. Und als sie ankamen, fanden sie das Grab eben nicht ganz leer, sondern die Grabgewänder waren ja noch da. Also ist es unwahrscheinlich, dass Grabräuber dort waren und haben einen Tode geklaut. Also was in dem Sinn für die Grabräuber wertlos war. Und das nächste Beleg ist noch, er hatte ethnische Begegnungen mit seinen Jüngern. Manche Leute sagen, ja klar, Halluzinationen. So was gibt's, ja, stimmt wirklich. Manche Leute sind sehr fantasievoll. Ey, wer sind sie dann immer krank? Nehmen Drogen? Aber die Jünger, wo damals waren, das waren stämmische Fischer und Rechtsgelehrte, also die waren wirklich nicht in der Kategorie anzusiedeln. Also bedenken Sie nur noch die Anzahl der Jünger. Jesus erschien bei 11 verschiedenen Gelegenheiten mehr als 500 Personen. Sollen alle zur gleichen Zeit Halluzinationen gehabt haben? Gehe ich mal nicht davon aus. Natürlich hat es alles Auswirkungen bei uns gehabt. Ne? Die Menschen wurden verwandelt, christliche Gemeinden sind entstanden, die nahmen explosionsartig auch zu. Es begann mit einer Handvoll Fischer, Steuereintreiber und breitet sich in den nächsten nachfolgenden 300 Jahre über die damals bekannte Welt aus. Also wodurch wurde das ausgelöst? Wenn nicht durch die Auferstehung Jesus Christus. Winston Carlyle, der Gründer der Church Army, hielt beim Hyde Park eine Predigt über die Auferstehung. Er sagte, Jesus lebt. Da kam einer von Hintergrund und sagt, woher wollen Sie das wissen? Da hat er einfach nur gesagt, ich habe heute Morgen mit ihm eine halbe Stunde gesprochen. Warum starb eigentlich Jesus? Was würden ihr von mir halten, wenn ich heute Morgen jetzt vor euch sitzen würde? Hätte so eine kleine Galge um den Hals oder so ein leuchtender elektrischer Stuhl? Ihr werdet doch, also Pilzer wird mir sagen, hey, der braucht keinen Hammer mehr, der hat ihn gefunden. Ja? Aber warum tragen viele Leute so ein Kreuz um den Hals? Das verstehe ich manchmal nicht. Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass das Kreuz, das ihr da habt, ein Hinrichtungsgerät ist? Wie sonderbar ist denn das? Die Römer haben sogar die Kreuzigung das abgeschafft, weil es so grausam war. 337 nach Christus wurde die Kreuzigung abgeschafft. Aber es ist überhaupt nichts verkehrt, Kreuz zu tragen, muss ich gleich sagen. Ganz einfach, das Kreuz ist ein Symbol des Christentums. Manche werden vielleicht jetzt sagen, ich brauche das Christentum nicht. Ich bin zufrieden, so wie ich bin. Ich versuche immer freundlich zu sein, anständig zu leben. Mein Leben ist erfüllt. Aber wenn wir alle ehrlich sind, müssen alle zugeben, dass wir Dinge tun, von denen wir genau wissen, dass sie falsch sind. Lassen Sie uns beim Römerbrief Kapitel 3, Vers 23 lesen. Paulus schrieb, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Alle? Also ich muss mir ganz ehrlich sagen, mir ist es früher sehr schwer gefallen, meine Fehler zuzugeben. Die Worte, ich habe Fehler gemacht, kamen mir schwer, sehr schwer, meine Liebe, muss ich ganz ehrlich sagen. Heute stehe ich dazu und weiß, Jesus hilft mir dabei, den unbequemen Weg zu gehen. Ich weiß ganz genau, er ist bei mir. Da kann bestimmt jeder von sich auch Beispiele nennen. Aber nun könnte doch jemand einwenden, ja, wenn das so ist, sitzen wir ja alle im gleichen Boot. Natürlich. Aber es macht eine Menge aus, denn unser Tun und Handeln bleibt nicht ohne Folge. Es gibt mehrere Gründe, warum Jesus für uns starb. Aber der wichtigste Punkt ist, da wir alle Sünder sind, starb er für uns, damit wir in der Ewigkeit nicht getrennt sind von ihm. Lesen wir mal Markus 7, Abvers 20. Jesus sagt hier, dass die Sünde unser Leben verdirbt. Er sagt, was aus dem Herzen herauskommt, macht ihn unrein. Denn von innen aus, dem Herzen ist der Menschen, kommen die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Niedertracht, Betrug, Ausschweifungen, Neid, Verleugnung, Überheblichkeit, Unvernunft. Und das alles kommt aus dem Inneren vom Menschen und macht ihn unrein. Wenn ich jetzt die Liste da runtergelesen habe, können von euch bestimmt viele sagen, das meiste mache ich nicht. Aber nur ein Aspekt reicht aus, um uns zu verschmutzen. Stell dir vor, ihr macht Rühreier. Ihr habt so schöne 6er-Päckchen Rühreier, macht die Rühreier alle zusammen, eins ist faul davon. Ihr könnt das Ganze komplett keiner wegwerfen. Also wie gesagt, eins ist dabei verdorben, ist 5 gute, eins schlechtes, ihr könnt alles wegwerfen. Also was die Gottes Gebote betrifft, können wir uns nicht eines herauspicken. Es reicht nicht, wenn man von den 10 Gebote sagt, aber 9 halte ich ein. Du, das Gebot mit dem, ich soll nicht morden, das fällt mir unheimlich schwer. Ne? Also, aber die Reste 9 sind super, also bin ich der Prinz. Nee. Also Jakobus hat es so im Brief formuliert, wer auch nur eine einzige Vorschrift des Gesetzes nicht befolgt, verstößt damit gegen das ganze Gesetz. Also Sünde bedeutet für uns, wir haben eine ewige Trennung von Gott. Das sind wirklich schlechte Nachrichten. Aber das Wort Evangelium bedeutet gute Nachricht. Die gute Nachricht lautet, wie im Johannes Kapitel 3, Vers 16 steht, Gott liebt dich und mich. Gott liebt ihn so sehr, dass er es nicht dabei belassen hat. Er kam, um das zu ändern. Ja, wie sieht denn Gottes Lösung eigentlich aus? Gott hat die Welt, also sie und mich, so sehr geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab. Er kam auf die Erde, so unfassbar, also fast unglaublich. Er kam auf die Erde als Person seines Sohnes, Jesus Christus, um zu sterben für sie und für mich. Lesen wir in 1. Petrus 2, Vers 24. Der Apostel Petrus schreibt, er, das heißt Jesus Christus, hat unsere Sünden, ihre und meine Sünden, mit seinem Leib auf dem Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot seien für die Sünden und für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. John Scott bezeichnet die Stellvertretung als Stellvertretung Gottes. Was bedeutet das? Dass Jesus an unserer Stelle starb. Er hat doch gar keine Sünde. Wir sind doch die Sünder. Er ließ sich für uns kreuzigen. Für euch, für mich. Gott hat die Welt so sehr geliebt und die Menschen auch, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Würde das hier von euch irgendjemand machen? Sein eigenes Kind opfern? Macht euch mal drüber Gedanken. Also Gott hat uns dadurch seine Liebe gezeigt. Wenn Sie jemals zweifeln, dass Gott Sie liebt, schauen Sie auf das Kreuz. Dann sehen Sie, wie sehr Gott dich und mich liebt. Paulus sagt, dass wir durch den Tod Christi gerechtfertigt worden sind. Rechtfertigung ist ein juristischer Begriff. Also eine einfache Definition ist, man hat nie was Falsches gemacht, man wird vor Gericht freigesprochen, dann ist man gerechtfertigt. Es ist dann so, als hätte man nie was Verkehrtes gemacht. Dazu will ich euch gerne mal eine kleine Geschichte erzählen. Es waren mal zwei Freunde, die waren sehr eng befreundet. Wir waren zusammen im Kindergarten, in der Schule, haben zusammen Abitur gemacht, allem drum und dran. Der Ende hat sein Studium weiterverfolgt und wurde später Jurist und Richter. Und der andere ist auf der Wege abgekommen und ging auf die schiefe Bahn. Wie das natürlich so dann zusammenspielt, wurde da, sagen wir so, die Person, wo nicht den richtigen Weg gegangen ist, wurde geschnappt und wurde vor das Gericht gestellt und der Richter war da. Er erkannte ihn, natürlich war sein bester Freund, da wo er ist. Aber er musste natürlich auch gerecht handeln. Er kann nicht hingehen, kann sagen, hey, du bist ein guter Freund, komm, vergiss, was du gemacht hast, mach's nicht mehr und weg. Nein, er hat ein Maß von Strafe ausgesprochen, die wo der Sache gerechtfertigt war. Und er kann ja nicht anders reagieren. Das Maß war, also das Strafmaß war ausgesprochen. Der Richter geht später hin, sieht so ein richterliches Talar aus, geht zu dem Mann hin und schildert einen Scheck aus über den Betrag, was er ihm zu verdonnert hat. Und das ist eigentlich nichts anderes, was Jesus bei uns gemacht hat. Er bezahlte die Strafe für ihn. Und genau das ist für uns sehr wichtig. Denn Gottes Liebe ist zu uns so unendlich viel größer als die Liebe eines alten Freundes. Auch größer als die Liebe von Eltern zu ihrem Kind oder die Liebe zwischen Ehepartner. Der Günther, vorher gegangen ist, hat gesagt, wegen der Predigt, habe ich gefragt gehabt, dann hat sie mir gesagt gehabt, ich gebe dir ein Thema vor. Ich so, okay, Christus der einzige Weg. Okay, warum ist Christus der einzige Weg? Eigentlich, weil ich am Anfang habe ich schon gesagt gehabt, das Thema denke ich, ach, das braucht man in der Gemeinde eigentlich gar nicht sagen, das weiß jeder. Da habe ich mich mit beschäftigt und bin dann hingekommen, warum ist Christus für uns der einzige Weg? So direkt die Aussage ist bei uns in der modernen Ohr sehr unangenehm, aber ist nichtsdestotrotz wahr. Die Bibel lehrt uns, dass es keinen anderen Weg zur Erlösung gibt als der Jesus Christus. Er selbst sagt in Johannes 14,6, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es ist nicht einer von vielen Wegen. Er kann es in irgendeinen anderen Weg raussuchen, es ist der Weg. Das ist ein Absolutheitsspruch. Da gibt es kein Zweit oder irgendwas. Es passt uns natürlich in der Zeit überhaupt nicht in den Plan. Also bei uns ist ja alles eigentlich beliebig geworden. Also es ist relativ egal, welches Ansehen jemand hat, wie reich er ist, welche Hautfarbe er hat, welche Leistungen er erbracht hat. Es ist alles egal. Man kann nur über Jesus über die Brücke gehen. Sonst gibt es keinen anderen Weg. Also das Kennzeichen vom christlichen Glauben schlechthin ist, dass Gott Mensch wurde, ne? Und für uns starb. Wir haben also umsonst Vergebung und Rechtfertigung für jetzt und für die Ewigkeit bekommen. Errettung ist nicht das, was wir uns irgendwie erarbeiten können, sondern es ist etwas, was wir als Geschenk empfangen. Wenn jemand heute von uns sagt, er ist errettet, ist es sehr, sehr arrogant und schlichtweg eine Lüge. Wir sind errettet, wenn wir Jesus vertrauen und eine persönliche Beziehung mit ihm eingehen. Jesus ist einzigartig in der Sache, in seiner Lehre, in seinem Leben, in seinem Tod und Auferstehung. Er ist der Einzige, der starb, leiblich wiederkam und heute noch lebt. Also, wenn Jesus der Weg ist, die Wahrheit und das Leben, dann verdient er eigentlich die völlige Hingabe und Nachfolge von uns. Wie gesagt, das ist der einzige Weg zu Gott, es gibt kein Zweiter. Mach dir schon mal Gedanken, was ist denn Jesus für dich? Wenn ihr einen Grabstein seht auf dem Friedhof oder irgendwo, steht dort immer am Anfang das Geburtsjahr, so ein kleiner Strich, und das Jahr des Ablebens. Und genau der kleine Strich dazwischen drin, das ist euer Leben. Und du hast genau ein Leben lang Zeit, die Wahrheit über ihn herauszufinden. Bei ihm sein ist Himmel, getrennt von ihm sein ist Hölle. Wenn sie während des Lebens nicht an Jesus Christus geglaubt haben und keine Vergebung ihrer Sünde erfahren haben, sind sie laut Bibel schlichtweg verloren. Was letztlich zur ewigen Verdammnis und damit die Hölle zur Folge haben wird. Wenn sie allerdings an Jesus Christus glauben, werden sie im Buch des Lebens aufgeschrieben, steht in der Offenbarung 20,15. Wenn sie im Buch des Lebens verzeichnet sind, werden sie nach ihrem Leben nicht von Gott verurteilt. Es droht ihnen keine ewige Verdammnis von Gott, sondern sie werden für immer und ewig in der völlig neuen, perfekten Welt in Harmonie mit Gott leben. Momentan meint ja zwar ein Amerikaner, er wäre der mächtigste Mann der Welt, aber es ist er nicht. Jesus ist der wahre mächtigste Mann der Welt. Wähle ihn heute für deine Ewigkeit. Christus allein der einzige Weg. Ganz deutlich ja, es ist der einzige Weg. Jesus ist die Brücke zwischen uns und Gott. Nur über diese Brücke können wir zu Gott kommen. Dafür nahm Jesus das Leid durch die Kreuzigung für uns. Er ist für dich und mich gestorben. Jesus starb, er ist vom Tod auferstanden, er lebt und ist heute noch hier. Er könnte mit ihm reden. Wenn er mit irgendjemand redet, der Jesus noch nicht kennt, bleib am Ball und erzähl, was Jesus für dich schon getan hat. Nur so können wir die Hölle plündern. Ganz wichtig ist, dass wir heute ein paar Punkte mitnehmen. Das war vielleicht jetzt ein Thema, wo ihr schon gekannt habt. Oder wo ihr sagt, okay, war vielleicht ein bisschen was Neues für euch dabei. Aber ein paar Punkte sollten ihr von heute bitte mitnehmen. Erstens, Jesus, es gibt ihn zum Glück. Wo wäre die Welt ohne ihn? Jesus starb für uns Sünder. Kein Mensch kann uns geben, was Jesus uns gibt. Er liebt uns von Herzen, enttäuscht uns nie. Er ist immer für uns da, jeden Tag, jede Nacht, ohne miese Laune zu haben oder gestresst sei. Jesus lädt jeden ein, zu ihm zu kommen. In Matthäus 7 lesen wir, Vers 7 und 8, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an und es wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Der einzige Weg zu Gott ist der Jesus Christus, der für uns am Kreuz also schmerzvoll, sehr, sehr schmerzvoll gestorben ist. Wenn ihr den Weg noch nicht geht, lade ich dich ein, den richtigen Weg zu gehen. Im Einzelgebet, wir haben den Markus da, wir haben Manfred da, wir haben ein paar Leute da, der Band ist da, der Stefan, weil er mit dem Übersetzer fertig ist, ist auch wieder da. Kommt einfach hierher vor und spricht die Leute an, die beten für euch, dass ihr auf den richtigen Weg kommt, dass ihr eingenordnet werdet. Und jetzt zum Schluss würde ich gerne noch was sagen. Wenn ihr jetzt so ein Kreuz irgendwo seht, seht ihr es nicht einfach nur als Kreuz oder als Hinrichtungsgerät oder seht es, weil es einen Hals hängen hat, als Schmuck, sondern seht es einfach als überdimensionales Plus für euer Leben an. Ich würde jetzt zum Abschluss vom Gottesdienst gerne noch mit euch alle zusammen beten. Gott, ich bin froh, dass du mich so annimmst, wie ich bin. Es tut mir leid, dass ich mein Leben eigenmächtig geführt habe und Dinge getan habe, die nicht in Ordnung waren. Ich wende mich schon ab von allem, was ich als falsch erkannt habe. Ich danke dir dafür, dass du durch Jesus Christus schon Ja zu mir gesagt hast. Ich will jetzt nach deinem Willen mein Leben gestalten. Danke, Jesus, dass du